Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich darf nun in unserer Sendereihe Spiritualität Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuit aus Frankfurt, begrüßen. Er wird heute unter der Überschrift In der Schule geistlicher Meister über Seraphim von Sarov sprechen, heute mit dem zweiten Teil. Wir freuen uns, dass wir nun mit ihm verbunden sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Schneider.
Ja, grüß Gott.
Darf ich Ihnen dann auch gleich das Wort geben?
Verehrte Hörerinnen und Hörer, in der ersten Sendung über Seraphim von Sarov haben wir den äußeren Lebensweg dieses Heiligen bedacht, der zu den beliebtesten der russischen Kirche gehört. Uns ging es damals um die geistlichen Grundvoraussetzungen seiner Spiritualität. Heute wollen wir uns drei Grundzügen seiner geistlichen Weisung etwas ausführlicher zuwenden. Das Leben des heiligen Seraphim ist voller Provokationen, wie wir gesehen haben, welche für einen Zeitgenossen von heute kaum noch vermittelbar sind. Da aber jedes Leben eines Heiligen eine göttliche Sendung und Botschaft in sich birgt, müssen wir genau hinschauen, um etwas von dem ahnen zu können, was uns Gott mit der außergewöhnlichen Berufung dieses russischen Starzen sagen und zeigen will. Ein erster Punkt, ein Leben in Zurückgezogenheit und Schweigen. Wir haben es ja schon in der ersten Sendung bedacht, dass er über viele Jahrzehnte allein als Eremit lebte. Seraphim von Sarov gehörte dem Stand der Eremiten an, welcher die älteste Form gottgeweihten Lebens in der Kirche darstellt und heutzutage auf ganz neue Weise an Bedeutung gewinnt. Es ist nur wenige Tage her, dass sich zeitgenössische Eremiten Europas in der Abtei Marienstadt getroffen haben. Etwas mehr als 30 Teilnehmer haben fast eine Woche lang über ihre Lebensweise nachgedacht und ließen sich von zwei Referentenhilfen für ihr Leben im Gebet vorlegen. Die stetig anwachsende Zahl der Eremiten heute ist ein ganz außergewöhnliches Phänomen innerhalb der geistlichen Aufbrüche unserer Zeit. Wie die früheren Propheten und Mönche, die in die Einsamkeit der Wüste gehen, bis hin zu Charles de Foucault, leben die Eremiten von heute in der Einsamkeit der Wüste oder in Betonwüsten moderner Städte. Manche bleiben zurückgebunden an eine Kommunität, andere wohnen inkognito in einem Wald, in einer Mietskaserne oder in einem Hochhaus. Die meisten leben von ihrer Hände Arbeit, andere betreiben einzelne Studien. Manche dieser Eremiten verpflichten sich ein Leben lang zu dieser Lebensform. Einige hingegen für eine bestimmte und begrenzte Zeit. Es ist also eine recht bunte Gruppe. Einer, der sich nach dem Abitur für dieses Leben entschieden hat, bis hin zu Eremiten in den 80er Jahren. Etliche der zeitgenössischen Eremiten, die Laien wie auch Priester sein können, lebten zuvor in einer Ordensgemeinschaft. Normalerweise halten sich die modernen Eremiten vorwiegend an eine eher traditionelle Praxis des Gebets, des Offiziums, der Askese und der Gelübde. Ihre konkrete Lebensweise im Alltag gestalten die Eremiten individuell und sehr unterschiedlich, nach den eigenen Bedürfnissen und gemäß der eigenen persönlichen Berufung. Wenn die Ordenschristen durch ihr Dasein die Welt in Frage stellen, so der Einsiedler durch seinen Lebensstil, die Gemeinschaft. Nicht anders verhält es sich bei Seraphim. Er war Mönch des Klosters von Sarov, doch schon bald, nämlich nach 16 Jahren in der Gemeinschaft seines Klosters, wählte er das Leben eines Einsiedlers. Am 20. November 1794 zog er sich in ein ungefähr 7 Kilometer weit entferntes Waldgebiet zurück, um dort allein seinem Gott in Stille, Gebet und Einsamkeit dienen zu können. Diese Zeit der Zurückgezogenheit ist von einer ganz radikalen Form des Schweigens bestimmt. Er mied alle Besucher und tat alles, um sich vor ihnen zu verbergen. Auch als er schließlich auf Befehl seiner Oberen ins Kloster zurückkehren musste, lebte er weiterhin zurückgezogen in Schweigen und Kontemplation. Erst 1825, also wenige Jahre vor seinem Tod, öffnete er auf Geheiß der Gottesgebärerin seine Zellentür und erwies sich ab jetzt als Starez, als geistlicher Führer, den Tag für Tag über 1000 Besucher um Rat und Hilfe aufsuchten. Sein ganzes Leben in Schweigen und Zurückgezogenheit scheint in dieser Zeit der geistlichen Sorge um das Seelenheil der Mitmenschen seinen Höhepunkt gefunden zu haben. Was kann uns dieses Leben sagen für Menschen, die nicht in dieser Radikalität der Einsamkeit und des Schweigens leben? Denn kaum einer wird eine solche radikale Form der Einsamkeit und des Schweigens leben können. Erst recht nicht jene, welche Tag für Tag ihren häuslichen und beruflichen Pflichten nachzukommen haben. Serafim von Sarow setzt seine eigene Lebensweise auch keineswegs absolut, weiß er doch, dass ein solch außergewöhnlicher Weg nur für ganz wenige möglich und ratsam ist. Der äußere Ort der Einsamkeit macht es nicht. Vielmehr kommt es auf das innere Schweigen an. Der heilige Serafim sagt in seinen Weisungen für Mönche und Leute in der Welt: Es ist nicht unsere Angelegenheit, die anderen, welche in der Welt leben müssen, zu richten oder zu verurteilen. Auch verlassen wir das Gemeinschaftsleben nicht aus Verachtung oder Hass ihnen gegenüber, sondern vielmehr deswegen, weil wir das Kleid der Engel tragen und ihre Lebensweise angenommen haben. Damit ist es im Grunde genommen unvereinbar, uns dort aufzuhalten, wo Gott, der Herr, in Wort und Tat beständig beleidigt und verlästert wird. Und so fliehen wir denn, wenn wir die Bruderschaft verlassen, vor nichts anderem, als was mit den Geboten Gottes unvereinbar ist. Das heißt, was wir beständig doch zu hören und zu sehen bekommen, wie solches bei der großen Zahl der Brüder auch gar nicht zu vermeiden ist. Wir fliehen nicht die Menschen, die doch eines Wesens mit uns sind und den gleichen Christusnamen tragen. Was wir fliehen, das sind die Laster und Leidenschaften, die sie tun. Soweit also das Wort des Serafim von Sarow. Es kommt also nicht auf das äußere Schweigen und die äußere Einsamkeit an, sondern letztlich die Aufrichtigkeit. Die Aufrichtigkeit gegenüber der eigenen Berufung. In diesen Worten ist etwas Entscheidendes über das Grundverständnis des Lebens in Gebet und Schweigen für jeden Christen gesagt. Denn der Ort der Einsamkeit eines Waldes oder einer Einsiedelei gibt noch lange nicht die Gewähr, dass einer Gott findet. Wesentlicher ist etwas ganz anderes, nämlich das reine Herz. Serafim von Sarow scheint das Leben der Einsamkeit und des Schweigens identisch zu setzen mit der Erlangung des reinen Herzens, auf das es einzig ankommt, wie Christus selbst in seiner Bergpredigt zu verstehen gibt. Hiermit steht der heilige Serafim ganz in der Tradition des frühen Mönchtums. Der Weg des Mönches beginnt mit der Taufe. In ihr sagt der Christ dem Satan und seinem Pomp ab, um nichts der Liebe zu Christus vorzuziehen, wie Athanasius sagt. In der Suche nach einem glaubwürdigen Leben aus dem Glauben weist das frühe Mönchtum in aller Ausdrücklichkeit darauf hin, dass die Taufe noch nicht die Grundfrage löst, wie ein Christ in der Welt, aber nicht von der Welt lebt. Die Mönche geben hierauf eine glaubwürdige Antwort mit ihrer Suche nach der Reinheit des Herzens und der vollkommenen Liebe. Ohne darüber in ein Elite-Christentum zu fallen, geben sie mit ihrem Leben einen unersetzbaren Hinweis für den allen Christen aufgetragenen Weg des Glaubens. Auffällig bei den Mönchsvätern ist jedoch, dass sich für sie das geistliche Leben fast ausschließlich auf den Kampf mit den Gedanken, den Logismoi, wie wir schon gesehen haben, also den Versuchungen, Begierden und Leidenschaften zu konzentrieren scheint. Wer in der Wüste sitzt und die Herzensruhe pflegt, wird drei Kämpfen entrissen, dem Hören, dem Reden, dem Sehen. Er hat nur noch einen Kampf zu führen, den mit dem eigenen Herzen. Der Kampf im eigenen Herzen ist der Kampf mit den Logismoi, die den Einzelnen bedrängen, versuchen und in die Verzweiflung führen. Um diesen Kampf bestehen zu können, bedarf es eines gewissen äußeren wie auch inneren Schweigens. Aber auf welche Weise kann man sich in dieses immer mehr und tiefer einüben? Grundvoraussetzung, um ein reines Herz zu erlangen, ist die Bereitschaft zur Vergebung, 77 Mal, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Als Serafim von Sarow von Banditen überfallen und von ihnen aufs Schlimmste verletzt wurde, sodass er fortan nur noch gekrümmt an einem Stock gehen konnte, setzte er alles daran, dass die Übeltäter nicht von einem Gericht verurteilt wurden. Er schreibt selbst über die Notwendigkeit des Vergebens Folgendes: Man darf dem Nächsten gegenüber, der einem feindlich gesonnen ist, im Herzen weder Hass noch Rache hegen. Man muss sich vielmehr alle Mühe geben, ihn zu lieben und ihm so viel als möglich Gutes anzutun, indem man der Weisung unseres Herrn Jesu Christi folgt: Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Die Tat einer solchen Vergebungsbereitschaft bedeutet eine große Herausforderung und Selbstüberwindung. Die Kraft dazu findet der Mensch aus dem Wissen, dass ihm selbst von Gott und den Menschen viel vergeben worden ist. So heißt es wieder bei Serafim: Unser wahres Mönchsgewand ist ein vernünftiges Ertragen und auf sich nehmen von Verleumdung und Beschuldigung. Denn wo es keinen Kummer gibt, dort ist auch kein Heil zu finden. Geben wir uns also, wie es in unseren Kräften steht, Mühe und trachten danach, dies alles zu erfüllen. Dann können wir auch die Gewissheit haben, dass bald das Gotteslicht in unseren Seelen erstrahlt und uns der Weg zum himmlischen Jerusalem erschließt. Wie man nun zu einer solchen Haltung findet, hierfür gibt Serafim folgenden praktischen Rat. Er schreibt: Um von dem Hang, andere zu richten, frei zu werden, muss man auf sich selber achten. Darf man nicht auf üble Gerüchte und böses Geschwätz eingehen, von welcher Seite solches auch kommen mag, und soll all dem gegenüber wie tot und abgestorben sein. Um den innerlichen Frieden zu bewahren, muss man sich selber immer wieder vorhalten und fragen: Wo bist du nun schon wieder mit deinen Gedanken? Und sich so vom Äußeren hinweg nach innen kehren. Dabei soll man darauf achten, dass unsere natürlichen Sinne und besonders das Auge dem inneren Menschen dienen und sich nicht an den äußerlichen Dingen der Erscheinungswelt reizen und durch sie zerstreuen lassen. An anderer Stelle vergleicht der heilige Serafim die Seele des Menschen mit einem Meer an Gedanken, Wünschen, Begierden, von denen es gilt, sich durch Achtsamkeit zu reinigen, da eben dieses Meer groß und weit ist. Dort wimmelt es von Tieren ohne Zahl, wie es in dem Psalmen steht, von dem Gezücht unzähliger eitler und nichtiger, irriger und schmutziger Gedanken, die nichts als eine Ausgeburt der bösen Geister sind. So nochmal Serafim von Sarow. Nur wer vergibt, wird den inneren Frieden finden, um sich in die Stille seines Herzens zurückziehen zu können. Die meisten Menschen fürchten aber diese Stille, darum muss immer, wenn das beständige Geräusch, zum Beispiel einer Unterhaltung, aufhört, etwas getan, gesagt, gepfiffen, gesungen, gehustet oder gemurmelt werden. Das Bedürfnis nach Geräusch ist beinahe unersättlich, wenn schon bisweilen der Lärm unerträglich wird. Wir fürchten, was von dem eigenen Innern hochkommen könnte und was wir uns meistens durch Lärm vom Halse halten. Alles entscheidet sich aber daran, ob man die Stille aushält und vor ihr nicht davonläuft in äußere Hektik und Betriebsamkeit. Solches Aushalten geschieht nicht aus einem aszetischen Selbstzweck heraus, sondern aus der Sehnsucht nach dem Herrn. Beten dient nicht dazu, dass wir uns in unserer Haut wohler fühlen. Wir beten, damit wir als freie Menschen in die lebendige Gemeinschaft mit Christus hineinfinden, wie Seraphim von Sarov sagt, wer Frieden erwirbt und ihn in seinem Herzen bewahrt, um den herum werden Tausende Errettung finden und zum Heil gelangen. Und so ist es ja de facto auch mit der Person Seraphim selbst gewesen. Im schweigenden Schauen auf den Herrn wandelt sich das eigene Beten, denn in uns betet Christus weit mehr, als wir es uns vorstellen können. Verglichen mit der Unermesslichkeit dieses verborgenen Betens Christi in uns ist unser Gebet nur ein kleiner Teil. Das Wesentliche des Gebetes vollzieht sich in einem großen Schweigen. Seraphim von Sarov spricht hier ein kräftiges Urteil. Er sagt, das äußere Gebet allein ist nicht genug. Gott achtet auf den Geist. Darum sind Mönche, die das äußerliche Beten nicht mit dem Inneren vereinigen, in Wahrheit keine Mönche, sondern kohlrabenschwarze Dunkelköpfe. Das heißt, wie in der Feuersglut verkohlte Eichenkloben. Weiterhin veranschaulicht Seraphim, was er unter diesem inneren Gebet versteht, beziehungsweise welche äußere Haltung ihm entspricht. Er sagt, in der Kirche ist es gut und nützlich, wenn man betend steht und die Augen um der innerlichen Sammlung willen schließt. Öffne die Augen jedoch nur dann, wenn dich Verzagtheit und Müdigkeit befällt, wenn du zum Träumen oder zum Schlafen neigst. Dann muss man sie auf eine der Ikonen richten und auf das Licht, das vor ihr brennt. Das Hören auf das Beten Christi in uns setzt die Bereitschaft voraus, den Blick Gottes zu ertragen und das eigene Herz auch in all seiner Erbärmlichkeit und Armut dem Feuer des göttlichen Blickes auszusetzen. Wer im Schweigen vor Gott ruhig und still geworden ist, hält im Beten keine langen Monologe, die ihn selbst ermüden. Statt fromme Bücher zu verschlingen und neue geistliche Erfahrungen und religiöse Gefühle erleben zu wollen, geschieht im Schweigen vor Gott eine Verzichtserklärung auf alles, was der Einzelne herstellen und bewirken möchte. Darüber kommt es zu einer Einfachheit vor Gott, die es ermöglicht, ganz in seiner Gegenwart zu leben. Wohl keinem wird es möglich sein, zu jeder Zeit zu beten. Zuweilen ist man sogar mehr damit beschäftigt, dass es einem nicht leicht fällt. Aber zuweilen darf man jedoch in sich den Klang des Gebetes vernehmen, der einen zutiefst berührt. Und so war auch das Zeugnis fast unisono der Eremiten auf ihrem Treffen. Die Not des Betens, aber auch immer die hellen Augenblicke dieses göttlichen Klangs im Gebet. Vor Gott einfach werden, und so sagten sich auch alle Eremiten, das Wichtigste ist, dass das Gebet nicht einfach genug sein kann. Vor Gott einfach werden, das kann für einen Menschen der entscheidende Schritt auf seinem Lebensweg sein. Immer wieder geraten Menschen gerade zur Zeit der Lebensmitte in eine religiöse Krise, weil sie den Eroberungswillen, mit dem sie im Alltagsleben erfolgreich waren, auf das religiöse Leben übertragen und hier gleicherweise Erfolge verbuchen wollen. Sie haschen nach religiösen Erfahrungen und häufen sich gleichsam einen geistlichen Reichtum an auf Exerzitien bei Vorträgen und im Lesen zahlreicher Schriften. Stattdessen käme es darauf an, sich Gott ganz einfach zu überlassen, ohne von ihm Gaben zu fordern wie Ruhe, Zufriedenheit, Sicherheit, religiösen Genuss, denn Gott ist größer als alle seine Gaben. Im oft gehörten Lobpreis auf das Schweigen fehlt meist der Aspekt der Umkehr, der in der monastischen Tradition betont wurde. Schweigen ist keine Entspannungs- oder Versenkungstechnik, keine Kunst abzuschalten, sondern Einübung in die wesentlichen Grundhaltungen vor Gott. Fehlhaltungen müssen abgebaut, egoistische Tendenzen abgelegt und Offenheit für den göttlichen Willen möglich werden. Mönche schwärmen nicht vom Schweigen. Vielmehr wird in monastischen Schriften sehr nüchtern darüber gesprochen. Ja, es gilt sogar nie als Grundbedingung für ein Leben mit Gott, sondern steht im Zusammenhang mit all den anderen Methoden, die der Mönch und Beter in seinem geistlichen Leben erlernen und einüben muss. Beten, meditieren, aussprechen der innersten Gedanken einem geistlichen Vater gegenüber. Arbeiten, fasten, Almosen geben, Gastfreundschaft und Liebe zum Nächsten. Umkehr und Zuwendung zum Herrn verlangen, dass das eigene Ich zum Schweigen gebracht wird. Beschäftigungen, Gedanken, Ideale und Pläne, die uns immer wieder auf uns selbst zurückwerfen, müssen abgelegt werden, denn nur dann gelangen wir zum Frieden mit uns selbst und mit den anderen. Manche hingegen beginnen die Zeit des Schweigens damit auszufüllen, dass sie auf sich oder auf andere innerlich schimpfen oder gar Hass und Neidgefühle gegen Mitmenschen hegen. Sie denken sich trotz des Schweigens glänzende Reden aus, mit denen sie den anderen fertig zu machen, um ihm zu zeigen, dass sie vielleicht doch im Recht sind. Wieder andere bemitleiden sich selbst. Sie sagen sich im Augenblick der Stille vor, dass alles sinnlos sei, es lohne sich nicht. Andere bewundern sich selbst und sagen, wie groß sie sind. Die Welt solle froh sein, dass es sie überhaupt gäbe. Äußeres Schweigen sagt also kaum etwas darüber, ob einer wirklich umgekehrt ist und sich zum Herrn des Lebens bekehrt hat. Erst wer das innere Debattieren und Argumentieren überwunden hat und innerlich frei von sich geworden ist, der über sich selbst schweigen kann, findet zur Tiefe und Wahrheit des Schweigens vor Gott. Dieser Zustand reinen Schweigens ist jedoch identisch mit der Reinheit des Herzens. Denn er kommt aus einer aufrichtigen Demut. Der Beter will nichts mehr erreichen, weder Versenkungszustände noch absolute Stille. Vielmehr verlässt er sich voll Vertrauen auf Gott. Wer die Stille sucht, um sich zu Gott zu bekehren, wird im Schweigen des Herzens auf Gottes Geheiß hin ausziehen und aufbrechen müssen. Peregrinatio est tacere, sagt ein Apophthegma der Wüstenväter. Pilgerschaft ist Schweigen. In einem anderen Wort heißt es, wenn du nicht Herr über deine Zunge wirst, bist du kein Fremdling, wohin du auch gehst. Beherrsche also deine Zunge und du bist ein Fremdling. Mit seinem Aufbruch und Auszug im Schweigen verzichtet der Mensch darauf, überall seinen Kommentar abzugeben oder gar gleich sich oder die Welt verändern und verbessern zu wollen. Im Wort wohnt der Mensch in dieser Welt, zeigt doch das Wort, dass er dazugehört. Ganz anders, wer schweigt, er verzichtet auf das Wort, auf Geborgenheit in der Welt und übt sich in das Loslassen ein, vor allem in all dem, woran die Welt festhält. So zog auch Seraphim von Sarov aus seinem eigenen Kloster aus und wurde für wahr ein Fremdling in dieser Welt. Johannes Kassian, der erste bedeutende Mönchsschriftsteller im Westen, zeigt, dass ein solcher Auszug für jeden Christen zu einer Glaubenspflicht werden kann. Kassian deutet den Vollzug der Peregrinatio, also der Pilgerschaft, unter Bezug auf Genesis 12, wo von einem dreifachen Auszug Abrahams die Rede ist, vom Auszug aus der Heimat, aus der Verwandtschaft und aus dem Vaterhaus. Und Anselm Grün greift hier Johannes Kassian auf und deutet es weiter aus wie folgt. Auszug aus der Heimat bedeutet für Kassian Verzicht auf die Güter dieser Welt. Im Schweigen lässt der Mensch alles los, womit er glänzen und Eindruck machen kann und wird einfach in seinen Gedanken und Vorstellungen. Er begnügt sich mit wenigen Gedanken, die in die Sammlung führen. Auszug aus der Verwandtschaft ist für Kassian ein Ausziehen aus dem früheren Lebenswandel, aus den Gewohnheiten und Fehlern. Der Mensch trennt sich von all dem, was sein Herz in Beschlag nimmt, auch von allen bösen Erinnerungen und Rachegefühlen. Statt sich immer wieder in die Vergangenheit zu verlieren und sich zu bejammern, stellt sich der Mensch nun der Gegenwart, ihren Herausforderungen und Realitäten. Schließlich der Auszug aus dem Vaterhaus, bei dem der Mensch sich von allem Sichtbaren und Vergänglichen abwendet und dem Ewigen zukehrt. Unser Heimatrecht ist im Himmel, Philipper 3,20. Wer Schweigen so deutet wie Johannes Kassian und wer selber schweigt, wandert durch die Welt, ohne sich in ihr niederzulassen. Wer schweigt, wird nicht vertraut mit den Menschen seiner Umgebung. Als Heimatlosigkeit und Verzicht auf falsche Vertraulichkeit ist das Schweigen ein bewusstes Gehen immer auch in die Einsamkeit. Die drei Bilder vom Schweigen erwachsen aber keiner Welt- oder Menschenverachtung oder Weltverneinung, sondern zielen auf eine innere Freiheit und Gelassenheit gegenüber allen Dingen dieser Welt. Ein Mensch, der zur engagierten Gelassenheit, also zur Indifferenz gefunden hat, bleibt inmitten alltäglicher Aufgaben verankert in Gott, in der Welt, aber nicht von der Welt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, mit diesen Gedanken haben wir also den wesentlichen Schritt im Leben des heiligen Seraphim bedacht, der also es für nötig erachtete, so radikal in das Schweigen einzutreten, um der ganzen Priorität seines Glaubens Ausdruck zu geben, dass Gott die erste Stelle in seinem Leben einzunehmen hat. Aber Kassian hat ja gezeigt, dass es nicht nur in dieser radikalen Form nötig ist, sondern jeder Christ diesen Weg in die Einsamkeit und in das Schweigen, vor allen Dingen aber in die Aufrichtigkeit des reinen Herzens zu gehen hat. Wir hören nun, wie bei der ersten Sendung, Ausschnitte aus dem Akathistos zum heiligen Seraphim, also die 24 Strophen, die sein Leben und Werk und auch seine geistliche Sinnung preisen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade den Gesang auf den heiligen Seraphim aus dem Einleitungsteil des Akathistos gehört. Gesungen haben es die Schwester aus Divjevo, also aus dem Kloster, das Seraphim von Sarov selber als geistlicher Vater mit begründet und geleitet hat. Ich möchte nun mit Ihnen einen zweiten Teil unserer Überlegungen aufgreifen. Ich habe es umschrieben mit dem Titel »Ein Leben in der Zelle des eigenen Herzens«. Seraphim von Sarov zog sich in die Einsamkeit zurück, um sich ausschließlich dem Gebet und der Begegnung mit Gott widmen zu können. Hiermit folgt er der Weisung des Herrn, »Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Türe zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, er wird es dir vergelten.« Matthäus 6. Und es ist ja auch prägend für das Leben Jesu, dass er vor allem alleine in der Einsamkeit der Nacht gebetet hat, im Verborgenen. Es gibt eine innere Vertrautheit mit Gott, die sich nur im Verborgenen vollzieht und dort über alles entscheidet, vor allem über die Aufrichtigkeit unseres Tuns und Denkens. Nirgendwo zeigt sich vielleicht die Reinheit unseres Herzens und die Aufrichtigkeit unseres Denkens, wie gerade im Gebet, im Verborgenen. Zur Aufrichtigkeit des Gebets gehört auch die ehrliche Bitte, wie Seraphim eigens im Gespräch mit Nikolai Alexandrowitsch Motovilov sagt. Auf eines allerdings gebt Acht, euer Gotteslieben, und zwar, dass ihr beim Herrn nicht das erbittet, was ihr in der Tat nicht notwendig habt. Die eigene Kammer, wo wir Gott unmittelbar von Angesicht zu Angesicht begegnen, kann zu einem Prüfstein authentischen Lebens im Glauben werden. Eine solche Zelle ist nicht nur eine Einrichtung der Mönche und Klöster. Jeder von uns hat sie in und mit seinem eigenen Zimmer. Wie jedoch vollzieht sich die Begegnung mit Gott in dem Raum, den wir bewohnen und wo wir uns Tag für Tag aufhalten? Wüste und Einöde sind weniger ein Ort, wie auch die Nacht weniger eine Zeit ist. Es ist vielmehr die Transzendenz von Zeit und Raum, welche die Seele eines geistlichen Menschen bestimmt. Die Begegnung mit Gott in der eigenen Kammer setzt voraus, dass wir sie entschieden gewählt haben und immer neu wählen. Sich zu entscheiden hat der Einzelne in den großen Situationen seines Lebens, aber ebenso in den kleinen alltäglichen Entschiedenheiten, die nötig werden in der Begegnung mit den Mitmenschen, in den Gesprächen, im lebendigen Zeugnis der Arbeit und im alltäglichen Tun. Gegen den heiligen Bernhard von Clairvaux hat der heilige Norbert gezeigt, dass die Mühen des Alltags und des Apostolats genauso gut der Vereinigung mit Gott dienen können wie die passiven Reinigungen und Prüfungen der Kontemplation. Und für Thomas von Aquin sind die Gaben des Geistes sowohl auf das kontemplative wie auf das aktive Leben gerichtet. Und es ist ja keine verborgene Weisheit, dass die eigentlichen Kontemplativen meist nicht in den Klöstern zu finden sind, sondern eher bei denen, die sich mitten im Alltag aufreiben und dort ihren Mann und ihre Frau stehen. Der Weg des Gebets und der Kontemplation ist nicht schon an sich der vollkommenere und bessere, vielleicht auch nicht der einzig sichere Weg zu Gott. Vielmehr kommt es vornehmlich darauf an, in allen Dingen Gott zu suchen und zu finden. Der Rückzug in das Gebet und Schweigen birgt seine Gefahren in sich. Zuweilen wird man sich nämlich im Alleinsein bestimmter Gedanken und Versuchen nicht erwehren können. Gott bedient sich vielleicht der Empfindlichkeit und Empfindsamkeit, um den Einzelnen zu reinigen. Aber auch der Teufel weiß diese für sich zu nutzen. Wer sich weigert, sein Herz einem erfahrenen Seelenführer zu öffnen, läuft Gefahr, in Skrupelhaftigkeit, Unzufriedenheit oder Gleichgültigkeit zu verfallen. Zudem werden nicht selten gerade Menschen reinen Herzens von den schändlichsten Versuchen oder verzweifelten Gefühlsausbrüchen erschüttert. Darauf zu verzichten, diesen Impulsen allein aus eigener Kraft widerstehen zu wollen, ist ein Akt des Glaubens und der Liebe. Wer statt betrübt zu sein, sich in Ruhe eingesteht, dass er ein Mensch ist und kein Engel und dass er mit seinen Füßen auf Gott zugeht und nicht mit Flügeln, wie die Seraphim, der hat gewonnen. Ohne Demut wird die eigene Zelle ihren Glanz bald verlieren. Nicht dem Menschen steht die Initiative zu, Auge in Auge mit Gott zu sprechen, wie Menschen miteinander reden, Exodus 33. Es ist Gott, der zu Mose spricht, nicht Mose zu Gott. Wer ein Leben im Glauben führen will, muss sich als ein Mensch des Gebets erweisen. Das Gebet wird für ihn ein lebensnotwendiges Bedürfnis sein, das aus seinem Herzen kommt. Ohne das Gebet ist die eigene Zelle nur ein Ort, wohin ein Junggeselle sich zurückzieht. Es wird zu einer Wüste im schlechten Sinn, ein wüstes Land, in dem die Seele verkümmert und unproduktiv wird. Auch wäre es unheilvoll, in der Einsamkeit eine Gebetsmaschine zu werden oder die persönlichen Begegnungen mit Gott zu Geschäftsverhandlungen entarten zu lassen. Vielmehr gilt es in aller Demut und Achtsamkeit, sich Gott zu öffnen, um ihm antworten zu können. Bei Seraphim von Sarov heißt es hierzu: Wir sollen uns immer und vor allem demütigen, indem wir der Weisung des heiligen Isaak von Syrien folgen, der sagt: Erniedrige dich selbst, auf dass du Gottes Herrlichkeit in dir erschauen magst. Darum mögen wir die Demut liebgewinnen und Gottes Herrlichkeit erschauen. Dort nämlich, wo die Demut zu rinnen und zu quellen beginnt, da fängt die Gottesherrlichkeit an zu fließen. Soweit Seraphim von Sarov. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Der zweite Abschnitt unserer Überlegung hieß ein Leben in der Zelle des eigenen Herzens. Und wir wollen uns nun dem dritten und letzten Abschnitt unserer Überlegung zuwenden, ein Leben der geistlichen Unterscheidung. Mir geht es ja in den drei Sendungen über Seraphim von Sarov darauf, nicht wieder neu sein Leben zu erzählen, wie es schon oft getan wurde, sondern tiefer in seine Person einzudringen. Und zwar nicht in ihren exotischen Außergewöhnlichkeiten, sondern mit all den Dingen und Weisungen, die er für jedes christliche Leben uns geben kann. Und so möchte ich dann auch diesen dritten Punkt verstanden wissen, ein Leben der geistlichen Unterscheidung. Es ist das komplizierteste Kapitel, wie auch überhaupt, aller geistlichen Weisungen. Und man sagt ja, wer die geistliche Unterscheidung der Geister kann, der ist wirklich ein Meister. Dann die Unterscheidung der Geister ein Charisma ist, 1 Korinther 12, welches keiner sich selbst erwirbt, sondern das ihm von Gott geschenkt wird, bedarf es des Gesprächs mit einem in der Unterscheidung erfahrenen Menschen. Einmal bat ein junger Mann Seraphim von Sarov, ihn für die Aufnahme ins Kloster zu segnen. Dafür gibt es keinen Grund vor Gott, bleibe in der Welt und heirate. Der junge Mann kehrte nach Hause zurück, aber die Sehnsucht nach dem Mönchtum erstarkte, sodass er nach anderthalb Jahren ins Kloster von Sarov eintrat. Seraphim hatte gesagt, heirate, aber er hatte es so gesagt, dass der junge Mann die Lust verloren hatte zu heiraten. Er sagte, er solle nach rechts gehen, winkte aber nach links. Und dieser geheime Wink war stärker als die offensichtliche Nötigung. Oft erfährt sich der Mensch im Glauben von vielerlei Bewegung und Stimmung getragen und behindert, so wie dieser junge Mann. Er weiß, dass er gerne heiraten möchte oder muss, und dass er im Tiefsten doch noch eine ganz andere Neigung in sich hat. Dieser junge Mann, der sich fragt, in welchem Stand er Gott zu dienen habe. Seraphim von Sarov scheint zunächst auf sein äußeres Sehnen zu antworten, indem er ihm rät, er solle heiraten. Doch mit diesem Rat eröffnet er ihm einen Weg und Zugang zu seinem wahren inneren Sehnen, indem er Gottes Ruf authentisch beantworten kann. Ein solcher Prozess der Unterscheidung der verschiedenen Regungen und Stimmungen gehört zur Grundaufgabe jedes geistlichen Lebens. Ohne diesen Prozess der Unterscheidung wird geistliches Leben nie gelingen können, weshalb die Gabe bzw. das Charisma der Unterscheidung der Geister in der geistlichen Tradition der Kirche als die Mutter aller Tugenden bezeichnet wird. Viele Wünsche, Sehnsüchte und Vorstellungen können, wie das angeführte Beispiel von dem jungen Mann zeigt, gottgemäß sein. Aber sie müssen noch nicht als ein Zeichen des göttlichen Willens gelten. Und was heute Gottes Wille ist, braucht es morgen nicht mehr zu sein. So erhebt sich die Frage, wie wird erkannt, ob eine Bewegung, ein Anreiz, ein Wunsch und eine Vorstellung wirklich von Gott kommt und mit seinem Willen übereinstimmt. Um auf diese Frage zu antworten, ist zunächst von dem geistlichen Grundgesetz auszugehen, nicht jede Bewegung Gottes ist Gottes Wille. Gott kann mich zu etwas bewegen, aber er will nicht, dass ich es tue, sondern er will mich dadurch auf etwas aufmerksam oder in eine Richtung drängen oder in ein tieferes Nachfragen. Nicht jede Bewegung Gottes ist Gottes Wille. Vielmehr muss aus der Fülle dessen, was möglich und gottgemäß ist, jeweils das eine ausgewählt werden, das Gott jetzt von mir als dem Einzelnen unmittelbar will. Für Ignatius von Loyola besteht die Unterscheidung der Geister darin, einigermaßen die verschiedenen Regungen und Bewegungen zu erklären und zu erspüren, die in der Seele verursacht werden, die guten, um sie aufzunehmen, und die Schlechten, um sie zu verwerfen. so im Exerzitienbuch 313. Es geht dabei um den Erwerb eines geistlichen Sinnes, wie es in der altchristlichen Mönchsprache heißt. Dieses geistliche Sensorium entwickelt sich in der täglichen Praxis geistlichen Lebens und führt dazu, dass der Mensch immer deutlicher erkennt, woher die verschiedenen Regungen und Bewegungen stammen, die er in sich wahrnimmt. Zuweilen hört man in sich den Klang des Gebets, der einen zutiefst berührt. In Zeiten der inneren Not und Bedrängnis jedoch bedarf der Einzelne eines Rettungsankers, an dem er sich festhält. Dies können die tägliche Feier der Liturgie, ein bestimmtes Gebet, ein Wallfahrtsort, ein geliebtes Bild oder ein anderer Andachtsgegenstand sein. In einer Strophe des Akathistos auf den heiligen Seraphim heißt es: In ihm wirken die Tugenden seiner Mutter. Die Verbundenheit zu seiner Mutter zeigte sich bei ihm auch darin, dass er niemals das Brustkreuz abnahm, mit dem ihn seine Mutter am Beginn seines Weges als Mönch segnete. Auch anders wurde ihm in seinem geistlichen Leben wichtig. So ist es für die orthodoxe Frömmigkeit bezeichnend, dass sie aufs Engste mit der Mutter Erde verbunden ist, nicht zuletzt mit heiligen Quellen. Denn die Schöpfung erscheint in der russischen Frömmigkeit wie ein innerer Freund des Menschen. Ebenso ging Seraphim immer wieder vom Kloster hin zu seiner Quelle, wie wenn sie ihm ein Gnadenbrunnen geworden wären. Unterscheidung der Geister meint beides: Fragen und Suchen des Menschen nach Gottes Willen, wie auch Unverfügbarkeit der Unterscheidung Gottes. Da nicht wir ihn erwählen, sondern er uns erwählt hat, gilt als Grundweisung für den Alltag: Unsere Sache ist die Unterscheidung, Gottes Sache hingegen die Entscheidung. Da der Mensch sündhaft ist, behalten alle Dinge und Situationen des Lebens eine prinzipielle Zweideutigkeit. Um zur Eindeutigkeit zu finden, bedarf es dann eines Prinzips, und das ist der Wille Gottes. Im Einklang mit ihm findet der Mensch zur Wahrheit seines Lebens. Ihn erkennt, wer in allen Dingen des Lebens die Botschaft des Evangeliums verwirklicht. So ist jeder Versuch, Jesus zu kennen, immer letztlich ein Gehen und führt zum Nachfolgen. Was vom Willen Gottes schon erkannt ist, muss in die Tat umgesetzt werden, in der Offenheit zum unablässigen Dialog mit Gott. Dieser Dialog mit Gott wird in der geistlichen Tradition eben Unterscheidung der Geister genannt. Sie ist identisch mit dem biblischen Aufruf zur Wachsamkeit: Wachet und betet, seid nüchtern und wachsam, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. 1. Johannes 4. Und prüft alles, das Gute behaltet. 1. Thessaloniker 5. Die Unterscheidung der Geister ist also eine besondere Gabe des Geistes, ein Charisma, das den Glaubenden befähigt, zu prüfen und zu unterscheiden, was Gott und von Gott stammt und zu ihm hinführt. Maßstab ist die Heilige Schrift: Seid so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Philipper 2. Der Weg der Nachfolge steht im Zeichen der Frohbotschaft, nicht einer Drohbotschaft. Deshalb gelten Friede und Freude als Grundkriterium für den Weg der Unterscheidung der Geister. Jeder Ruf Gottes führt zu mehr Frieden und zu einer wahren inneren Freude. Seraphim gibt mit seiner Unterscheidungslehre keinen anderen Rat. Er sagt: Weinen wir beim Beten und es mengt sich dabei Gelächter ein, so wisse, dass dieses ein wahres Zeichen teuflischer List und Verblendung ist. Wenn das Herz des Christen etwas Göttliches empfangen hat, bedarf es keiner weiteren Vergewisserung von gleich welcher Seite, ob ihm solches wirklich von Gott zugekommen ist. Vielmehr wird es von der Wirkungsweise selber überzeugt, dass dieses etwas Himmlisches ist, denn es spürt in sich die Gottesfrüchte, Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Wie die heiligen Väter lehren, hat jeder Mensch zwei Engel zur Seite, einen guten und einen bösen. der gute Engel ist still, freundlich und friedsam. Findet er Eingang im Herzen, so spricht er zu uns von Gerechtigkeit, Reinheit, Ehrbarkeit, Gelassenheit, Ruhe und allen Werken der Barmherzigkeit und von jeder Tugend. Erfährst du einen solchen Entschluss und Einfluss innerlich, so sei gewiss, dass sich der Engel der Gerechtigkeit bei dir befindet. Der Geist der Bosheit indessen ist gallenbitter, hart und grausam. Er ist ein Geist von Unvernunft und Wahn. Fährt er in dein Herz hinein, so magst du es wohl an seinen Werken erkennen. So Seraphim von Sarow. Überall also, wo sich die Früchte des Geistes mehren und der Mensch zu mehr Leben in Fülle und Frieden findet, da wird davon ausgehen, auf dem rechten gottgewollten Weg zu wandeln. Gott hat sich als Vater offenbart, nicht als Rivale der Menschen. Somit wird sein Ruf daran erkannt, dass der Mensch mehr er selbst wird und zu Identität und Authentizität findet. Friede und Freude in der Nachfolge sind nicht um ihrer selbst willen da. Ist der Wille Gottes erkannt, muss der Glauben ihn auch erfüllen. Nur dann bleibt er authentisch. Eine Unterscheidung, die nicht zur Entscheidung drängt, ist sinnlos. Jede Unterscheidung drängt zu einer konkreten Entscheidung. Das Tun führt dann zur tieferen Erkenntnis der eigenen Erwählung, nicht schon die Entscheidung. Nur im täglichen Nachfolgen weiß der Christ, auf wen er sich eingelassen hat. Wer hingegen das Evangelium nicht ernst nimmt, darf nicht erwarten, plötzlich von Gott erleuchtet und zur Klarheit der Erkenntnis geführt zu werden. Vielmehr, die Erkenntnis des Willens Gottes setzt Entschiedenheit und Entschlossenheit voraus. Nochmals das Wort der Teresa von Avila: Nur wer weiß, was er will, weiß auch, was Gott von ihm will. Viele sagen immer, ich würde ja gerne tun, wenn ich nur wüsste, was Gott von mir will. Und Teresa von Avila erwidert: Nein, frag zunächst, was möchtest du, und halte dies Gott entgegen. Nur wer weiß, was er will, wird auch von Gott erfahren, was Gott von ihm will. Die Entschiedenheit, Gottes Willen zu tun, zeigt sich darin, dass der Einzelne sich die positiven Lebensmöglichkeiten, die mit jedem Ruf Gottes verbunden sind, erschließt und sie in seinem Leben verwirklicht. Wer mit seiner Lebensentscheidung nicht wächst und größer wird, verwirkt schließlich seine Berufung. Jede Lebensentscheidung im Glauben führt in eine permanente Krise, da sie auch die eigene Unreife offenlegt. Deshalb muss jede Lebensentscheidung schöpferisch gestaltet werden, in die konkreten Ausdrucksformen, Situationen des Alltags hinein. Wenn die Lebensentscheidung mit einem Verzicht, zum Beispiel der evangelischen Räte, verbunden ist, gilt es besonders, die positiven, schöpferischen Seiten des Verzichts zu erkennen. Kurz gesagt, je größer der Lebensverzicht, desto höher muss die Lebenskultur sein. Schließlich hat alles offen zu bleiben für den Anruf der Zeit. In ein Farbfenster des Aloysius-Kollegs in Bad Godesberg ist ein Aphorismus von Lichtenberg eingraviert, der heißt: Die Klugheit eines Menschen lässt sich an der Sorgfalt ermessen, mit der er das Künftige oder das Ende bedenkt. Dies scheint Seraphim von Sarow Zeit seines Lebens eingeübt zu haben. Sein ganzes Leben lässt sich verstehen als eine Vorbereitung auf diesen Heimgang zu seinem Schöpfer, vor dessen Angesicht sich alles Irdische relativiert. Kurz vor seinem Tod wiederholte Seraphim trotz nachlassender Kräfte leise immer wieder dieselben Worte, indem er zum Himmel wies: Dort ist es besser, besser, besser. In den letzten Stunden weinte er viel, wusste er doch, dass Gott auch ihm viel zu vergeben habe. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir sind an das Ende unserer Ausführung gelangt. Und ich möchte unsere Überlegungen mit einem Wort des heiligen Seraphim beschließen, welches das Gesagte kurz zusammenfasst. Seraphim schreibt: Wer den Weg des innerlichen und kontemplativen Lebens betritt, darf in seinem Lauf nicht verzagen, wenn Menschen, die ganz dem Äußerlichen verhaftet sind, uns im innersten Gefühl des Herzens durch ihre andersartige, oftmals gegensätzliche Anschauung verletzen und sich mit allen Mitteln bemühen, uns von der Vollendung unseres Weges abzubringen, indem sie uns die verschiedensten Schwierigkeiten bereiten und Hindernisse in den Weg legen. Denn die Lehrer der Kirche überzeugen uns davon, dass die Schau der geistlichen Dinge einen Vorrang vor der Erkenntnis der natürlichen Dinge besitzt und ihr vorzuziehen ist. Aus diesem Grunde darf man sich durch keine Widerwärtigkeit, die uns auf diesem Wege begegnen mag, irgendwie ins Wanken bringen lassen, indem man ständig sich das Wort Gottes vorhält und darauf verlässt: Ihren Schrecken fürchten wir nicht, denn Gott ist mit uns. Gott, unserem Herrn, dem Heiligen, wir uns. Ihn preisen und heiligen wir in der Verinnerlichung seines göttlichen Namens im Herzen. Er, der Herr, wird selber uns zur Furcht. Dies wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, die Verinnerlichung des göttlichen Namens, dass Sie sich nicht abbringen lassen von dem, was Sie als Recht vor Gott erkannt haben, und dass Sie erstarken im Glauben, so wie Seraphim von Sarvus uns es durch sein Schweigen, aber durch die Aufrichtigkeit seines Herzens gezeigt hat. So wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Schneider, für Ihren Vortrag über den heiligen Seraphim von Sarov. Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, wenn Sie diese Sendung mit Professor Dr. Schneider noch einmal anhören wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, sich bei unserem CD-Dienst eine CD zu bestellen. Sie erreichen die Kollegen unter der folgenden Rufnummer 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie zuvor die 0049 und dann die 8323 9675120. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Wir sind jedoch über eine Spende zur Deckung unserer Unkosten dankbar. Eine andere Möglichkeit, diese Sendung noch einmal anzuhören, ist unser Podcast-Angebot, das Sie auf unserer Homepage finden unter www.horeb.org. Dort sehen Sie einen blauen Querbalken und darin finden Sie auch unser Podcast- und Download-Angebot. Den Vortragstext dieses Vortrages finden Sie auf der Homepage des Referenten unter www.kat.de/zentrum. Ich wiederhole: www.kat.de/zentrum.